Vor vielen Jahren rief mich in der Adventszeit plötzlich eine Frau in meinem Büro an. Damals war ich nur Prediger in Bad Nauheim gewesen. Und die Frau stellte sich als Verkäuferin von Lebkuchen vor. Und sie wirkte ziemlich verzweifelt. Der Grund war, weil die Person war beauftragt, von ihrer Firma beauftragt, dass sie einer Person, die bei einem Preisausschreiben einen großen Karton mit ganz unterschiedlichen Lebkuchspezialitäten gewonnen hatte. Und ihr Auftrag war es jetzt, den Gewinner zu informieren und der sollte dann dieses Paket annehmen. Ihr Problem war, auf einmal wollte die Person das nicht mehr. Aber sie musste dieses Paket loswerden und dann hat sie in der Nachbarschaft dieses Mannes überall rumtelefoniert und gesagt, sie können kostenlos dieses Paket haben, aber alle haben gesagt, nee, danke. Und mich hat sie dann, ich war auch scheinbar in der Umgebung, hat sie dann wie auch immer rausgefunden, sie rief mich an und sie hat mich wirklich so fast flehentlich gebeten, nehmen Sie doch bitte dieses Paket an. Und dann habe ich im ersten Moment gedacht, ne, mal gucken. Ich meine, heute ist man noch vorsichtiger, aber damals habe ich gesagt, nee, aber vielleicht will die mich betrügen oder so. Und dann habe ich mir überlegt, ist ja so, ich unterschreibe ja nichts, ich zahle auch nichts, das soll ja kostenlos kommen, dann willige ich mal ein. Was soll ich euch sagen? Zwei Tage später kam wirklich ein großer Karton mit ganz verschiedenen Lebkuchenspezialitäten an. Ich musste nichts zahlen, danach kam nie wieder was. Wir haben die Lebkuchen in der Adventszeit genossen. Das war wirklich ein Gratisgeschenk. Das Gleichnis, das wir uns heute anschauen werden, könnten wir zum Teil, finde ich, sehr gut mit dieser Lebkuchengeschichte vergleichen. Ist ja so, wie Alexander das schon sagt, und das wissen wir alle, wir denken ja an Advent an zwei Dinge. Einmal, dass Jesus, dass Gott Mensch wurde in der Person Jesus Christus, dass er gekommen ist. Aber Jesus hat auch gesagt, Advent, wir warten auf, er wird wiederkommen. Wir warten also auf das zweite Wiederkommen von Jesus. Und er sagt auch, dass wir uns darauf vorbereiten sollen. Und jetzt ist es spannend, wie reagieren die Menschen? Die reagieren ähnlich wie bei den kostenlosen Lebkuchen. Manchen ist das egal. Ob Jesus kommt oder nicht, ist ihnen egal. Nicht wenige haben sogar Angst vor dem Kommen. Oh, was könnte da passieren, wenn er kommt? Und sie empfinden das Wiederkommen wie Jesus so als Bedrohung. Es gibt aber auch nicht wenige Menschen, die wissen, wenn Jesus wiederkommt, dann dürfen wir uns freuen. Weil sie verstanden hat, dass es ein riesiges, gratis Geschenk für uns ist, wenn er kommt. Und weil Jesus es sehr, sehr wichtig ist, dass wir keine Angst haben, es nicht als eine Bedrohung empfinden, dass er wiederkommt, erzählt ihr diese Geschichte. Und ich möchte sie euch da kurz vorlesen. Es ist Matthäus 25. Jesus sagt dieses Gleichnis, er sagt dann, wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein, wie bei 10 Brautjungfern, die einer Hochzeit dem Bräutigam mit ihrem Lampen entgegengingen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Die anderen 5 dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich, um Mitternacht, wurden sie mit dem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihnen entgegen. Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Die Törichten, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, das können wir nicht. Unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch zu einem Händler und kauft euch welches. Da gingen sie los. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die 5 anderen. Sie standen draußen und riefen: Herr, mach uns doch die Tür auf. Aber er erwiderte: Was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder, an welchen Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Soweit mal der Text. Jesus beschreibt hier den Ablauf einer jüdischen Hochzeit zur damaligen Zeit. Wenn wir das hören, sind die Gebräuche und was da abläuft total fremd. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, was Jesus hier erzählt. Weil erst wenn wir das verstanden haben, was da im Einzelnen beschrieben ist, können wir auch verstehen, was er uns heute sagen will. Und deswegen wollen wir uns mal anschauen, was wird denn eigentlich hier beschrieben? Zuerst müssen wir wissen, wenn damals eine Frau einen Mann heiraten wollten, dann haben die bis zu ihrer Hochzeit nicht zusammen gewohnt. Das ging gar nicht. Und was sie vor allem nicht hatten, war, dass sie miteinander schon vor der Ehe geschlafen haben. Sex war erst nach der Hochzeit möglich. Das ist natürlich auch manchmal nicht passiert, das ist klar, aber das war Usus, das war ganz klar. Und es war dann so, dass beide, der Bräutigam und die Braut, jeder in seinem eigenen Haus, also bei den Eltern noch gewohnt hat. Und erst in der Hochzeitsnacht ist der Mann zum Haus seiner zukünftigen Braut gegangen oder zukünftigen Frau gegangen, hat die bei ihren Eltern abgeholt und dann sind sie zusammen in ihr zukünftiges gemeinsames Heim gegangen. Und Jesus beginnt genau an der Stelle, wo die Braut auf ihren zukünftigen Ehemann wartet. Aber sie wartet nicht allein, sondern mit ihr warten noch 10 Brautjungfern. Jede junge, unverheiratete Frau damals in Israel, für die war es ein Ziel, unbedingt so eine Brautjungfer zu werden. Das war der absolute Highlight. Und wenn eine Braut, ein junges Mädchen dazu erwählt und sagt, du bist die Brautjungfer bei meiner Hochzeit, da hat die sich, war die begeistert, gesagt, das ist eine Riesenehre. Und dann war es klar, dass die Brautjungfer, weil das was Geniales war, dass sie das kommt, hat sich ganz bewusst auf diese Hochzeit akribisch vorbereitet. Denn wenn irgendwas schief lief bei dieser Hochzeit und sie als Brautjungfer wäre schuld gewesen daran, dann hätte das bedeutet, dass sie über sich selbst, über die Braut Schande gebracht hätte und dass sie die Ehre des Bräutigams verletzt hätte. Ist klar, wir sind in einer anderen Kultur, aber damals war das so. Und das hätte dann zur Folge gehabt, und das war die logische Konsequenz, dass sie dann von dem Fest, das dann gefolgt ist, und das ging 7 Tage lang, dass sie ausgeschlossen wäre. Ein Ausschluss von dem Fest, das wäre für jede Brautjungfer der absolute Albtraum gehen, der Worst Case, der überhaupt passieren kann. Und das wollte keine Brautjungfer erleben. Und deswegen hat sie alles dran gesetzt, dass das ja nicht passiert. Jetzt können wir uns fragen, was war denn eigentlich die Aufgabe der Brautjungfer und was konnte sie denn jetzt so falsch machen? Zuerst einmal, und das ist klar, hat sie der Braut beim Warten auf den Bräutigam Gesellschaft geleistet. Und wenn dann klar war, dass der Bräutigam kam, dann sind die 10 Brautjungfern aufgesprungen, haben ihre Lampen angezündet und sind dann dem Bräutigam entgegengegangen. Und dann haben sie den Bräutigam begleitet zu dem Haus der Braut. Und dann hat der Mann sie aufgenommen und zusammen sind sie dann weitergelaufen bis eben zu dem neuen Haus, wo die 2 dann da leben sollten. Das passierte mit viel Tromborium, mit Tanz und Musik, ja. Den Fehler, den jetzt eine törichte Brautjungfer begehen konnte oder die in dem Gleichnis begeht, ist, dass sie nicht genügend Öl dabei hat. Für die Lampe, die sie hat. Jetzt gibt es so eine Diskussion, ich finde sie nicht ganz so wesentlich, aber die Kommentatoren, die streiten sich darüber, ob das denn eine Öllampe war oder ob das eine Fackel war. Da kann man drüber streiten. Ich selbst tendiere eher dazu, dass es eine Fackel war, weil das Spannende ist, man hat Anfang des 20. Jahrhunderts in Israel auf Dörfern diesen Brauch noch erlebt mit der Fackel. Und das würde ich sagen, das hat man weiter transportiert. Und das Spannende ist halt, die Fackel war ein langer Holzstab, an deren Ende ein Olivenöl getränktes Tuch war. Und die wurde dann angesteckt und die Brenndauer des Öls hat etwa 15 Minuten gedauert. Und dann im Anschluss musste man wieder neu Öl drüber gießen, damit es dann weiter gebrannt hat. Und die Fackel hat die ganze Zeit gebrannt, von dem Moment, wo sie die Brautjungfern auf den Bräutigam zugegangen sind, mit ihm zum Haus und dann wieder zu ihm ans Haus. So, und jetzt kann man ja sagen, 15 Minuten Brenndauer, das ist doch jetzt nicht wenig. Das reicht doch für so einen Weg von dahin und wieder zurück und dann da zum Haus. Das ist doch kein Problem. Das müsste doch reichen. Doch wir dürfen nicht vergessen, Jesus beschreibt hier nicht eine Hochzeit, die bei uns stattfindet, wo es punktgenau ist und in 15 Minuten muss der Bräutigam dann da sein. Nein, wir sind im Orient. Und eine orientalische Hochzeit, da hat es überhaupt nicht interessiert, wie lange etwas gedauert hat. Das ging nicht 15 Minuten, das konnte mehrere Stunden dauern. Und das Entscheidende war deswegen, dass jede Brautjungfer genügend Öl bei sich dabei hatte. Und nochmal das so klar zu machen, wie das Warten war. Schon das Warten auf den Bräutigam, das konnte sich ewig hinziehen. Denn er teilte seiner Braut nicht mit, pass mal auf, um 17.30 Uhr komme ich zu dir. Nee, der sagte gar nichts. Und dann konnte sich das mehrere Tage, sogar teilweise bis zu 2 Wochen hinziehen, bis der kam. Und für uns mag ja sowas einen totalen Stress auslösen, eine Panik auslösen. Aber in der damaligen jüdischen Kultur haben das die Braut und der Bräutigam und alle, die dabei waren, haben das genossen. Je länger es gedauert hat, umso größer war so die Vorfreude darauf. Und das ist auch so, habe ich gelesen, auch das Spannende, dass es für den Bräutigam eine Riesen-Gaudi war, wenn er es geschafft hat, dass er seine Braut und die Brautjungfern überraschen konnte, ohne dass die es gemerkt haben. Also die Aufgabe war, sie mussten, und das ist dann logisch, die Brautjungfern mussten bereit sein. Wenn jetzt der Bräutigam kommt, müssten sie bereit sein. Und weil der tauchte ganz unerwartet auf. Und dann war es so, dann riefen Boten von Weitem, die das mitbekommen haben, oh, der Bräutigam kommt. Und dann sind die Brautjungfern aufgesprungen, haben ihre Fackel angemacht und sind ohne die Braut auf den Bräutigam zugegangen. Dann haben sie ihn abgeholt und sie sind dann zum Haus der Braut und dann weitergelaufen zum Haus. So, jetzt haben wir gedacht, naja, trotzdem wieder nicht so lange dauern. Die Sache war die, dass von dem Haus, wo er der Bräutigam die Braut abholt, bis zu dem gemeinsamen Haus, das hat ewig lang gedauert. Mehrere Stunden. Weil es ging darum, dass der Bräutigam mit seiner Braut nicht den kürzesten Weg gegangen ist, sondern er hat den längsten Weg gewählt. Weil alle aus dem Dorf wollten die begleiten und wollten gratulieren. Da wurde gesungen und getanzt. Das war ein Riesenspektakel. Und vielleicht wird uns jetzt mal so klar, was der Fehler der törichten Brautjungfern ist. Jede normal tickende Brautjungfer, die ihre Berufung als Ehre empfand, als Brautjungfer-Berufung als Ehre empfand, freute sich total auf dieses Ereignis. Und sie würde auf jeden Fall genügend Öl einkaufen. Dass diese törichten Jungfrauen kein Öl haben, das ist völlig unverständlich. Also für uns mag das ein bisschen irritierend, aber die Zuhörer von Jesus, die haben gesagt, was, die hat kein Öl dabei? Ist die bescheuert? Und das macht die Bekehrung. Das war ganz klar, die hat Öl dabei. Und es hat jeder verstanden, wenn diese Brautjungfer nachher nicht zur Hochzeit eingeladen ist. Die hat gesagt, das gibt's doch gar nicht, das ist ja unmöglich. Die verdirbt ja die ganze Hochzeit. Nee, also dass die dabei ist, das ist das Letzte. Also Jesus erzählt hier eine Geschichte, wo die sagen, das ist die logische Konsequenz daraus, wie die sich verhält, dass die nachher zur Hochzeit nicht eingeladen wird. Ganz klar. Und wir wissen, Jesus beschreibt hier diese Geschichte, dieses Gleichnis und beschreibt da seine eigene Wiederkunft. Jesus Christus selbst ist ja der Bräutigam, auf den wir warten, der kommen wird. Und die Braut ist die Gemeinde Jesu. Die 10 Brautjungfern, das sind die Menschen, die auf Jesus warten. Also du und ich, auch wenn wir männlich-weiblich sind, hat nichts mit Gender zu tun, sondern egal wie, wir warten alle auf Jesus. Wir sind die Brautjungfern in diesem Gleichnis. Und weil wir nicht genau wissen, wann Jesus kommt, fordert er uns auf, dass wir bereit sein sollen. Und das bedeutet, dass wir genügend Öl haben sollen. Und die Frage ist jetzt, was meint Jesus denn mit Öl? Das Öl, von dem Jesus spricht, steht symbolisch für den Heiligen Geist. Und Jesus macht hier etwas deutlich. Er sagt bewusst, es geht hier nicht um ein bisschen Öl, dass ihr überhaupt irgendwie Öl habt, sondern er sagt, es ist wichtig, dass ihr genügend Öl habt. Die törichten Jungfrauen hatten nicht genügend Öl. Die hatten Öl, aber das hat nicht gelangt. Entscheidend ist also, dass der geistliche Ölstand nicht zu niedrig ist, sondern er muss hoch genug sein. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, wenn euer geistlicher Ölstand, wenn ihr nicht genügend Heiligen Geist habt, dann werdet ihr im jüngsten Gericht das erleben, was ich erzähle diesen Jungfrauen. Er wird dann sagen, ich kenne euch nicht. Paulus spricht im Epheserbrief, Kapitel 4, sehr deutlich davon, dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Und auch Jesus in den Sendschreiben der Offenbarung spricht davon, dass unser geistliches Leben einschlafen können. Als Christen können wir einschlafen. Und so, wir können sogar, das könnte die Folge haben, dass wir unseren geistlichen Tod erleben werden. Und das sind harte Worte, die Jesus sagt. Und die können uns ziemlich Angst einjagen. Und dann kommt bei uns sicherlich Frage auf, ja, hab ich denn genügend Heiligen Geist? Und ich kenne genügend Leute, die gleich sagen, hast du den Heiligen Geist, hast du genügend? Und das jagt dann einen voll die Panik ein. Also wir müssen schon sehen, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Jesus hat hier sehr klare Worte. Und wir können dabei nichts relativieren, abschwächen oder weichspülen, sondern wir müssen wissen, das ist eine Gerichtsandrohung. Und die sollten wir ernst nehmen. Doch, obwohl diese Worte wirklich heftig sind, möchte ich euch jetzt mal einladen, eine neue Sicht von diesem Gleichnis zu bekommen. Ich erzähle euch nichts Neues. Es ist keine neue Auslegung. Nur ich wende mal den Blick auf etwas, was oft aus meiner Sicht bei mancher Predigt übersehen wird. Der Schwerpunkt, den Jesus hier auf dieses Gleichnis legt, ist nicht zuerst das Gericht, sondern die Hochzeit. Jesus spricht hier nicht zuerst von dem Gericht. Das Gericht ist Folge von dem, was da auf der Hochzeit nicht läuft. Und wir müssen erstmal wirklich uns bewusst machen, Jesus spricht zuerst nicht von etwas Schrecklichem, sondern er spricht von etwas sehr schön, einer Hochzeit. Und ich weiß nicht, wer von euch verheiratet ist und die seine Hochzeit erlebt hat, aber ich fand meine Hochzeit genial. Ich habe mich auf die Hochzeit mit Bea gefreut. Ich weiß, dass ich Monate vorher schon die Tage abgestrichen habe. Und ich habe gesagt, endlich heirate ich. Mein Schwiegervater musste mich nicht mit einer Pistole vor dem Traueraltar zählen und jetzt heiratest du meine Schwiegertochter. Ich habe das freiwillig gemacht, auch wenn ihr es nicht glaubt. Das war nicht gemeint, wenn ihr meine Frau kennt, dann wisst ihr, nee, aber... Nein. Und bis heute denke ich total gern an unsere Hochzeit zurück. Das war was Schönes, das war ein Highlight in unserer Ehe, der Beginn unserer Ehe. Es war schön. Und Jesus erzählt hier von einem ganz bewusst besonderen, unvergesslichen Ereignis, einer Hochzeit. Aber diese Hochzeit, von der er erzählt, ist nicht eine ganz gewöhnliche Hochzeit, in Anführungszeichen gewöhnliche Hochzeit, sondern es ist die wichtigste, die größte und die schönste Hochzeit des ganzen Universums. Gott selbst, Jesus Christus, kommt, um seine Braut zu holen. Und das Geniale ist, wir als seine Brautjungfern, wir sind die Ehrengäste, wir sind Gottes Kinder, die dazu eingeladen sind. Und jetzt fragt euch mal, ist das was Schlimmes? Das ist doch nichts Schlimmes, das ist doch das Beste, was uns passieren kann. Der Schwerpunkt auf diesem Gleichnis liegt also nicht zuerst auf der Angst. Das wird oft falsch gesehen, finde ich. Es liegt auf die Freude, die wir haben, weil wenn wir Jesus lieben, dann freuen wir uns auf sein Kommen. Und wenn wir dann verstanden haben, was es bedeutet, dass Jesus wiederkommt, auf den wir die ganze Zeit warten, dann werden wir auch verstehen, dass das Verhalten der Jungfrauen so schräg ist, wie diese 10 törichten Jungfrauen, dass sie so unvernünftig handeln, sich nicht freuen, das ist denen, wird da beschrieben, denen ist das gleichgültig. Und dann merken wir, da kann doch etwas nicht stimmen. Und das ist dann kann man zurückschauen, da stimmt was in der Beziehung zwischen Jesus und uns nicht, wenn uns das passiert. Angenommen, unser bester Freund, unsere beste Freundin wollen heiraten. Und uns erkoren sie aus, dass wir diese Hochzeit, die Feier gestalten, organisieren sollen. Wir sind diejenigen, die das machen. Wir werden doch, weil das unser bester Freund ist, weil wir ihn mögen, weil er wichtig ist uns, werden wir doch alles tun. Wir werden uns doch voll ins Zeug legen, damit es eine gelungene Feier wird. Wenn uns das aber nicht kümmert, wenn wir nichts machen und die ganze Feier wird ein einziger Flop, dann wird man uns doch fragen, sag mal, stimmt bei dir noch alles? Sag mal, ist das nicht dein bester Freund, deine beste Freundin, die heiraten? Sind die dir egal? Habt ihr überhaupt noch eine Freundschaft? Und genau das müssen wir in diesem Gleichnis erkennen. Das Gericht ist Folge der Gleichgültigkeit gegenüber Jesus. Das Gericht steht nicht am Anfang, sondern es ist die Folge von dem, dass man sagt, mir ist das doch gleich. Die Jungfrauen haben nicht dran gedacht, obwohl es ganz logisch war, dass sie Öl einkaufen, dass sie nicht dran gedacht haben. Und das ist ein Zeichen, das Nicht-Einkaufen des Öls ist ein Zeichen dafür, dass sie ausgeschlossen werden wollen. Das ist denen ja scheinbar egal, ob Jesus kommt oder nicht. Und es wäre ja eigentlich vollkommen verständlich, wenn Jesus jetzt sagen würde zu ihm, weil ich dir egal bin, bist du mir auch egal, fahr doch zur Hölle. Aber wisst ihr, Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht, weil er uns verdammen will. Das ist nicht seine Absicht, sondern er will nicht, dass wir ins Gericht kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, er erzählt dieses Gleichnis jetzt, ihr hört es jetzt. Und wir wissen nicht, Sabine hat das ja erzählt von der einen Frau mit 71 Jahren von jetzt auf gleich gestorben. Die war gesund. Nicht, man wusste nicht. Und wir wissen nicht, wann wir sterben. Und dann ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, Jesus gibt uns jetzt, heute die Möglichkeit, eben nicht darauf zuzuwandern, noch, das ist mir doch egal, was da kommt, dass sie sagen, nein, du hast die Chance noch, anders zu verhandeln. Wir brauchen nicht handeln wie die törichten Jungfrauen. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Begriff töricht. Ihr habt euch vielleicht, die Älteren wissen vielleicht noch von dem Begriff, aber die Jüngeren wissen nicht, was dieser Begriff eigentlich bedeutet. Ich habe ihn bewusst drin gelassen, weil ich diesen Begriff genial finde. Ich liebe diesen Begriff. Und der Hintergrund ist, dass dieser Begriff leider ersetzt wurde durch andere Wörter, aber es gibt keinen Ersatz für diesen Begriff. Und meistens verstehen wir unter töricht, wir setzen das gleich, wenn jemand töricht ist, ist er dumm. Aber das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn jemand dumm ist, wirklich dumm, dann kann er nichts für seine Dummheit. Er wird dumm geboren und er kann, ja, das meine ich gar nicht abfällig, ich meine das nicht, geht mir nicht um, der ist jemand, sondern der wird dumm geboren und er kann nichts. Und viele Dinge, die er tut, in seinem Handeln kann er nicht vorausschauen, weil er ist einfach dumm. Und er kann nichts machen, um klüger zu werden, er bleibt dumm. Wenn jemand dagegen töricht ist, dann ist er nicht dumm. Sondern wenn er töricht handelt, dann tut er etwas, obwohl er genau weiß, dass es falsch ist. Anders als ein dummer Mensch kann der Törichte sein Verhalten noch rechtzeitig ändern und er kann es verhindern, dass etwas Schlimmes passiert. Und genau davon spricht Jesus im Umgang mit seinem Wiederkommen. Wir wissen doch genau, dass Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht wann, aber wir wissen, dass er wiederkommt. Und es wäre in dem Moment töricht von uns, sogar lebensgefährlich, wenn wir sagen, ach, wenn Jesus wiederkommt oder nicht, doch, ist mir doch egal. Das wäre töricht. Man kann sogar sagen, das wäre dumm. Und deswegen fordert auch der Schreiber des Hebräerbriefes uns auf. Darum gilt, was Gott gesagt hat. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt euer Herz nicht, wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. Wir brauchen gar nicht mit der Radikalität gegen Gott aufzustehen. In dem Moment, wo es uns gleichgültig ist, lehnen wir uns gegen Gott auf. Und das bringt uns zur letzten kurzen Frage. Wie bekomme ich denn den Heiligen Geist? Genügend Heiligen Geist, das ist die Frage. Ich finde es erstmal interessant, dass dieses Gleichnis davon erzählt, dass die törichten wie klugen Jungfrauen alle einschlafen. Na, es wird oft gesagt, bist du wach, bist du wach? Aber die Tatsache ist, beide schlafen ein. Und das ist ein Hinweis, ein deutlicher Hinweis darauf, dass es nicht um ein physisches Schlafen geht. Also können ja Leute sagen, ich muss jetzt immer wach bleiben, keiner mehr schlafen, weil Jesus kann jeden Moment wiederkommen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um eine geistliche Wachheit. Wenn Jesus also wiederkommt, und er findet uns voll in einem Tiefschlaf. Ist das okay? Das ist nicht sein Problem. Jesus geht es darum, dass wir genügend Heiligen Geist haben. Und die Frage, wie haben wir den? Wie bekommen wir den? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort. Wir sollen jetzt, heute, täglich in der Beziehung zu Jesus leben. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Jetzt sagt er, wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Hat viel Heiligen Geist, trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen werden. Die verdorrten Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen werden und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Der Heilige Geist wird durch uns. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Was deutet das ganz praktisch? Und ich sage es mal so direkt, lebe deine Beziehung mit Jesus täglich. Nimm dir Zeit für ihn. Nimm dir Zeit für ihn. Teile das mit ihm, was dir Freude und Spaß macht. Rede mit ihm wie mit einem besten Freund, zu dem du tiefes Vertrauen hast. Erzähle es ihm. Aber genauso gebe ihm so deine Sorgen, deine Ängste, Nöte und auch deine Sünden immer wieder ab. Ist nicht schlimm, wenn du gesündigt, also es ist immer schlimm, wenn man sündigt. Aber du musst nicht dich da verstecken vor, du brauchst keine Angst haben, sondern du gehst damit zu Jesus. Und wenn du mit ihm lebst, dann wirst du erleben, dass du eine Freude auf ihm hast. Und das ist für mich das Zeichen, ob wir genügend Heiligen Geist haben oder nicht, ob wir uns auf ihn freuen. Und wenn du dich nicht freust, dann geh zu Jesus und sag, ich freue mich nicht auf dich. Ich weiß nicht, warum ich mich auf dich nicht freue. Ich weiß nicht, warum du mir egal bist oder was auch immer. Ich weiß nicht, warum ich Angst habe vor dir. Das muss alles nicht zwischen uns stehen. Und deswegen erzählt Jesus dieses Gleichnis und sagt, bring das in Ordnung in der Beziehung zu mir. Ich will, dass du mit mir, dass du dich freuen kannst auf mein Wiederkommen. Und dann wird das noch besser als jede große Gratiskarton mit Lebkuchen für uns, wenn Jesus wiederkommt. Amen.